bin einmal in einem Interview gefragt worden, was meine Superpower ist. Und ich glaube, dass das Dankbarkeit ist. Weil es einfach, wenn man sich umschaut, was wir haben dürfen, was wir erleben dürfen. Und wie gesagt, auch wenn es nicht immer rosig ist, es ist ganz was Besonderes.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Manchmal schubst uns das Leben ziemlich unsanft in die Richtung, in die wir ohnehin gehören. Mein heutiger Gast Ines Thompson war Flugbegleiterin, hat einen Gehirntumor überstanden und sich danach der Fotografie zugewandt. Nicht nur als Beruf, sondern als echte Berufung. Heute zeigt sie Menschen vor der Kamera, wie schön sie sind, wenn sie sich wirklich zeigen, spricht offen über Dankbarkeit, Fehler, Grenzen und darüber, wie sie KI nutzt, ohne den Menschen aus dem Bild zu verlieren. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Ines, servus. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ehrlich gesagt, freut mich das.
Ich heute hier sein darf.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Dass ich nicht länger schlafen habe können heute.
Oh weh, bin ich schuld.
Nein, überhaupt nicht.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Wir sollten mehr Liebe verbreiten.
Schöne Botschaft gleich am Start. Wenn ich so auf der Suche bin nach Menschen, die ich hier im Podcast haben mag, schaue ich natürlich auch immer so ein bisschen auf das, was ist denn herauszufinden, warum wer was macht. Mhm. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber bei dir ist das Thema Fotografie und Beruf und Berufung ja schon fast, was auch bei dir immer wieder, wenn er zu dir so ein bisschen sucht, auftaucht. Was war denn so rückblickend bei dir der Moment, wo du draufgekommen bist, das ist die Berufung?
Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, wenn das in Ordnung ist. Also bei mir war es so, ich wollte immer schon fotografieren. Mhm. Also das hat mir einfach immer schon Spaß gemacht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe so eine kleine Gucki-Drucki-Kamera gehabt. Also wirklich so mit rotem Knopf von meiner Mama und habe meinen damals, weiß nicht, 5-jährigen Bruder schon posieren lassen. Mhm. Aber es war halt dann doch immer so, man denkt sich, wenn ich einmal älter bin, dann kaufe ich mir eine gescheite Kamera. Wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, ich wollte es immer machen, aber es hat sich dann irgendwie nie ergeben, weil man sich denkt, das mache ich später. Mhm. Und bei mir war es dann so, ich war Flugbegleiterin. Mhm. Also ich bin bei Auer Lauder geflogen und ich habe es geliebt. Also es war mein absoluter Traumjob. Also das war damals wirklich so, dass ich mir gedacht habe, wow, ich kann die ganze Welt sehen. Ich habe eine ganz tolle Familie, ich habe ganz tolle Freunde. Und trotzdem war es immer so irgendwie dieses, du bist immer alleine unterwegs. Mhm. Also du kannst das eigentlich, diese Freude mit niemandem teilen. Das war mir damals noch nicht ganz so bewusst. Jetzt im Nachhinein natürlich ist ganz klar, was das war. Und ich habe zu der Zeit tatsächlich ständig Kopfschmerzen gehabt. Also es war total arg, weil ich habe immer Migräne gehabt. Also ganz, ganz oft. Und ich bin dann zu einer MR-Untersuchung gegangen und bei der Untersuchung ist dann rausgekommen, dass ich einen Gehirntumor habe. Mhm. Und das war tatsächlich das war so schräg, weil es war eigentlich vor einer ganz tollen Rotation, die ich geflogen wäre mit der Auer. Und ich habe mich darauf gefreut und das Ärgste war, ich bin aus diesem Untersuchungsraum rausgekommen und das Erste, was ich gemacht habe, also erstens einmal, es ist ein ganz ein schräges Gefühl, das beschrieben wird, wenn man so eine Nachricht bekommt. Und es ist tatsächlich so. Es hat sich angefühlt, als würde die Welt irgendwie stillstehen. Und gleichzeitig aber die Bilder rechts und links einfach an dir vorbeiziehen. Also das war ganz komisch und ich habe mir das niemals gedacht, dass das wirklich so ist. Aber bei mir war es tatsächlich so. Mhm. Aber der erste Anruf war an meinen Arbeitgeber. Okay. Ich habe angerufen und gesagt, es tut mir leid, ich kann morgen die Rotation nicht fliegen, ich habe einen Gehirntumor. Also völlig schräg eigentlich, gell? Mhm. Also, aber es war im Endeffekt, also im Nachhinein gesehen, das Beste, was mir passieren hat können. Zu dem Zeitpunkt habe ich das natürlich noch nicht wissen können. Und ich war dann relativ lang daheim. Also ich habe dann die Operation gehabt. Die ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Es war ein Tumor und es war kein Krebs. Mhm. Also ich habe keine Bestrahlung gebraucht, keine Chemo, sondern es ist tatsächlich toll operiert worden. Also ich muss sagen, ich bin im damaligen Wagner-Jauregg operiert worden. Mhm. Unglaublich tolle Ärzte, tolle Betreuung und einfach, ja, ich habe einfach ein Riesenglück gehabt. Also ich würde jetzt sagen, I was blessed. Aber im Endeffekt war es dann der Zeitpunkt, wo meine Mama mit mir zum Geschäft gegangen ist und gesagt hat, Ines, wir kaufen jetzt eine gescheite Kamera, wir warten jetzt nicht mehr, jetzt ist der Zeitpunkt da. Und die ist mit mir damals, ich kann das sogar noch ganz genau sagen, wir sind damals in ein Geschäft gegangen und der Verkäufer, ich weiß sogar den Namen vom Verkäufer noch, weil das für mich so ein prägender Tag war. Und dann habe ich angefangen zum Knipsen. Also das war noch, kann man nie von Fotografie an sich sprechen, wie ich es jetzt natürlich mache, aber es war ein Knipsen. Und es hat mir so Spaß gemacht. Oh mein Gott, es war so toll. Also mir hat es, ich habe so viel versucht zu lernen, so viel aufzusagen, wie es nur irgendwie gegangen ist. Und dann habe ich einen, in der Prager Fotoschule, habe ich dann einen Kurs gemacht, so eine Sommerakademie. Und in dieser Sommerakademie habe ich dann Sachen gelernt, wie macht man den Hintergrund unscharf und also was bedeutet Blende, was ist Zeit, was ist ISO. Und für mich war das so, I was blown away. Also ich war einfach so völlig geflasht und ich wollte immer mehr von dem wissen. Zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass ich halt in einem Büro gearbeitet habe, weil ich war erstens mal 2 Jahre im Krankenstand. Und dann haben wir gedacht, eigentlich kann ich nicht mehr fliegen gehen, weil zu dem Zeitpunkt war es für mich nicht möglich, die Verantwortung für mich alleine zu übernehmen, dass ich sage, ich fahre jetzt 2 Stunden nach Wien und dann übernehme ich nur die Verantwortung von 300 Passagieren an Bord. Das wäre nicht gegangen. Also ich hätte es einfach nicht geschafft. Und das Thema ist, es ist eigentlich gar nicht darum gegangen, dass ich das vielleicht körperlich nicht geschafft hätte, aber ich war einfach noch nicht in der Lage dazu. Und habe dann natürlich einen anderen Job suchen müssen. Das Thema war aber, man muss bedenken, ich war damals 25, ich war krank, mir fehlt eine Zeit in meinem Lebenslauf und ich war eine Frau in einem Alter, wo man ja eventuell mit Familie zum Gründen anfängt. Also dann einen Job zu finden, war wirklich, wirklich schwierig. Also das war echt krass. Ich habe dann einen gefunden, das hat dann passt. Es war aber natürlich absolut nicht das, was mir Spaß macht. Also es war mit Zahlen und ich meine, ich war nicht auf umsonst Flugbegleiterin. Also ich wollte mit Menschen arbeiten und plötzlich ist nur mehr um Zahlen gegangen und ich habe jeden Tag geweint, bevor ich ins Büro gegangen bin. Also es war eine Katastrophe für mich.
Darf ich da kurz einhaken? Warum tut man das dann? Also ich kenne das ja. Mein ersten Job, furchtbar gewesen. Beruhigungsmittel, also pflanzliche Beruhigungsmittel genommen, damit ich überhaupt irgendwie durch die Tage komme. Und trotzdem bin ich fast 2 Jahre dort hingegangen. Du beschreibst jetzt gerade was sehr Ähnliches. Warum?
Weil man keine andere Möglichkeit sieht. Man sieht ja keine. Das Problem war ja, ich habe wirklich auch ganz schwierig einen Job gekriegt. Also natürlich haben die Angefragten auch zukünftigen möglichen Arbeitgeber nicht gesagt, oh, du warst krank und bist eine Frau und konntest jetzt bald Kinder kriegen. Das sagen sie dann natürlich nicht, aber du kriegst keinen Job. Und von irgendwas musst du aber leben. Und damals habe ich aber noch nicht meine Berufung gefunden. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, eigentlich möchte ich das andere machen. Für mich war das, ich wollte immer fotografieren, aber Fotografin zu sein war jetzt nicht ein Ziel, weil das war nicht einmal in meiner Vorstellungskraft da. Weißt du, was ich meine? Also es war nicht einmal möglich. In meiner Familie ist niemand selbstständig. Das heißt, ich bin die Erste. Das bedeutet auch, ich habe mir das alles selber erarbeitet. Aber das war jetzt nicht so, dass mein Papa gesagt hat, wieso machst du denn nicht selbstständig mit deiner Leidenschaft? Ich habe da niemand gehabt, der das gekonnt hat, weil es einfach nicht in unserem System war, quasi.
Hast du das auch gehört? Bei mir ist das selber, ich bin auch der Einzige, der irgendwie Selbstständigkeit als seinen Weg gefunden hat, aber es war dann schon viel das Thema Sicherheit und bist du sicher und du bist in einem Familienunternehmen, das gut besprochen war, dann nimmer. Da ist eine Pleite dazu gekommen, die halt dann ein bisschen bröckeln hat lassen, aber grundsätzlich hat es geheißen, jetzt bist du Führungskraft in einem Konzern und und bist da sicher, verdienst ja nicht schlecht. Und dann kam die Pleite, dann war es halt irgendwie vorbei mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Ja, bei mir war es noch dazu ein großes Unternehmen, was wirklich sicher gewesen wäre. Aber es wäre halt einfach mein Untergang gewesen. Also ganz, ganz klar. Und im Endeffekt habe ich mich dann, also es war dann wieder so, ich habe dann 27 Kopfschmerztage im Monat gehabt. Also ich bin wirklich mit Migräne aufgestanden, bin mit Migräne ins Bett gegangen. Es war eine Katastrophe. Also, und dann denkst du, jetzt überlebe ich diesen Gehirntumor, überlebe diesen ganzen, dieses ganze Drama, weil es war natürlich hart. Ja. Also wir brauchen das jetzt nicht schönreden. Also das war im Endeffekt das Beste, was mir passieren hat können, aber währenddessen war es arg. Also das war natürlich schlimm. Ich habe mich von meiner Familie verabschiedet. Ich habe nicht gewusst, ob ich das überleben werde. Ich habe meiner Mama und meinem Papa gesagt, wenn irgendwas bei der OP passiert, ich möchte, dass sie die Maschinen abtrat. Also ich habe über diese Dinge sehr wohl nachgedacht. Ich habe das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen können. Aber wie gesagt, es ist gut ausgegangen und ich weiß deshalb auch, dass ich jetzt am richtigen Weg bin. Es hat mich einfach auf den richtigen Weg gebracht. Das muss man halt auch bedenken.
Ja.
Also
jetzt prägt sowas natürlich. Und ich würde jetzt gar nicht so viel in die Details hineingehen, wie das war. Einfach auch, weil ich nicht will, dass nach diesem Gespräch jetzt nur diese Tumorgeschichte überbleibt. Weil du einfach viel mehr bist. Aber welche Gedanken prägen die denn bis heute in deinem Geschäft? Oder in nicht nur ein Geschäft, ist ja mehr. Was ist denn überblieben aus der Zeit, was dich heute noch mental beschäftigt?
Unendliche Dankbarkeit.
Ja.
Tatsächlich. Zu wissen, ich habe das geschafft. Ich bin gesegnet. Ich weiß einfach, dass das mein Weg ist und ich weiß, dass ich geführt bin und ich weiß, dass das das Richtige ist und dass jemand auf mich aufpasst. Und das ist einfach damals, ich habe damals einfach auch wieder, ich weiß nicht, ob man das in dem Zusammenhang, weil es ja ein Business-Podcast ist, aber ich habe einfach zu Gott gefunden. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag in die Kirchen gehe, sondern ich habe einfach, ich weiß einfach, ich kann mich an wen wenden, wenn man nicht mehr weiß, an wen man sich wenden kann. Weil es einfach keinen anderen Ausweg mehr gibt. Und das hilft mir schon sehr. Es hilft mir auch jetzt. Und diese Dankbarkeit für mein Leben, für das, was ich jetzt erleben darf. Ich meine, alles, was ich jetzt erlebe, ist Bonus. Es sind Bonusjahre, Bonusmomente und dass wir uns da jetzt zum Beispiel auch unterhalten können und ich das vielleicht ein bisschen an wen weitergeben kann, dass man sagt, hey, Dankbarkeit, unendliche Dankbarkeit für das, was wir haben, auch wenn es manchmal schwer ist, das ist das, was dann zählt.
Jetzt ist ja aufgelegt, dass sich deine Sichtweise auf Erfolg verändert hat. Ich meine, du beschreibst das ja selber auch gerade, dass sich da viel verändert hat, aber was hätten jetzt die 23-Jährige im Vergleich zu dem, wo du jetzt stehst, als Erfolg sehen, wo du heute sagst, naja, Nebenschauplatz.
Weißt du, was das Arge ist? Ich habe damals nicht über Erfolg nachgedacht. Also für mich war es eigentlich klar, dass ich niemals Karriere mache. Also das war einfach, das war klar, also ich wollte keine Karriere machen, ich wollte bald Mama werden und das war halt das, wo ich mir gedacht habe, das ist so mein Leben.
Ja.
Und es ist so ganz anders gekommen. Das heißt, ich kann dir das jetzt gar nicht eigentlich beantworten, weil für mich war das kein Erfolg. Nein, das war einfach kein Faktor. Genau so ist es. Es war halt einfach so, das Leben ist so dahingegangen und es ist halt passiert, aber ich war Passagier und das ist jetzt der Unterschied. Jetzt lebe ich es viel bewusster und viel klarer.
Machen wir ein bisschen einen Themenwechsel. Wie ich so ein bisschen geschaut habe zu dir, ist mir untergekommen, ich muss mir es jetzt tatsächlich, weil ich mir es ein wenig außergeschrieben habe, suchen, dass für die Fotografie ein Mittel ist, Gutes zu tun. Das war so ein, weiß nicht, wie das jetzt resoniert bei dir, das steht jetzt 1:1 nicht da, aber das war so das, was bei mir angekommen war. Du stimmst geradezu, Sirgi. Wie bietet sich das an?
Jetzt würde vielleicht nur das fertig, damit wir auch da dieses Runde jetzt haben, damit du auch verstehst, warum das so ist. Also bei mir war es dann so, dass ich eben im Büro jeden Tag Kopfschmerzen gehabt habe. Und im Endeffekt war es dann so, ich habe dann meine Ausbildung gemacht und habe mir dann natürlich nicht getraut, dass ich mich einfach selbstständig mache, weil das gar nicht klar war. Habe meine Stunden reduziert. Und das war aber dann tatsächlich so, dass ich immer Migräne gehabt habe. Also ich habe so viel Migräne gehabt, dass ich Schmerzmedikation nehmen habe müssen, die wieder Migräne ausgelöst hat, weil ich einfach so viel genommen habe davon. Ich habe dann einen Zug drauf machen müssen, weil ich so viel davon genommen habe. Und Dann ist mir passiert, dass ich von Stuttgart heimgefahren bin mit dem Auto und bin eingeschlafen und gegen einen LKW gefahren, nachdem ich die Medikamente genommen habe.
Okay.
Und das war so der Moment, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, dann werde ich sterben. Also das war ganz klar, weil es ist einfach in eine Abwärtsspirale gegangen, die eigentlich nicht mehr recht für dich vergehen hätte. Und ich bin dann zum Neurologen gegangen und der hat ein neurologisch-psychiatrisches Gespräch mit mir geführt. Und der hat gesagt, hey, ich muss diesen Job verlassen. Und den Mann, mit dem ich damals beieinander gewesen bin oder halt, diese Beziehung auch beenden. Ich meine, das musst du mal trauen. Das ist das Geilste überhaupt. Aber der Arzt hat eigentlich mein Leben gerettet. Und ich habe mir immer noch vorgenommen, ich möchte irgendwann einmal zu ihm gehen und ihm das einfach sagen, weil das ein absoluter Wahnsinn war. Und was ich dann wirklich gemacht habe, ich habe dann den Job verlassen, ich habe den Mann verlassen, habe mich selbstständig gemacht und mit dem ersten Tag der Selbstständigkeit keine Migräne mehr gehabt. Gar keine. Dass du einfach einmal verstehst, was das gemacht hat. Das ist meine Berufung, das ist mein Leben, das ist das, was ich machen will und was ich machen darf und wo ich mich einfach entfalten kann und was mich glücklich macht. Und dadurch kann ich einfach dieses Glück weitergeben. Und das ist das, warum ich sage, ja, Fotografie kann so viel mehr als einfach jetzt nur eine Person ablichten oder was auch immer. Du kannst einfach Liebe weitergeben, du kannst Menschen sagen, wie schön das wirklich sind. Du kannst einer eine Welt offenbaren, die es vorher selber nicht gesehen haben. Durch meine Augen. Und ich habe letztens so ein Wahnsinnskompliment gekriegt von einer Person, die ich fotografiert habe, die hat dann zu mir gesagt, Ines, das war, als hättest du mich durch meine Augen gesehen. Und das war so irre für mich, weil das macht einfach was mit mir und mit der Person. Und das bedeutet natürlich, das, was wir jetzt alles besprochen haben, diesen Raum aufzumachen, dass diese Person sich auch öffnen kann. Und ja, da kann so viel passieren.
Wie hast du da Bewusstsein dazu entwickelt? Weil ich erlebe das gerade tatsächlich mit diesem Format hier. Dass ich auf einmal Feedback kriege von Menschen, die auch hier gesessen sind. Aber gerade, es ist eh gerade unter meinem Druck, weil ich heute am Vormittag genauso ein Gespräch geführt habe, wo man dann wer erklärt hat, was das in ihm alles ausgelöst hat, was wir hier besprochen haben. Und ich nutze auch KI und derlei Dinge und analysiere das, versuche das dann halt auch irgendwie als Gesprächspartner zu nutzen. Und dann stehen halt genau solche Dinge da, welchen Wert dieser Podcast tatsächlich entwickelt, wo ich sage, naja, eigentlich habe ich es gemacht, weil ich halt einen Podcast machen wollte, der mich interessiert und merke, ich schaffe dafür jemanden Wert. Dasselbe hast mir ja du jetzt gerade auf Basis der Fotografie erzählt. Mir war das schlicht nicht bewusst. Das war auch nie die Absicht hinter diesem Format. Ich merke nur, dass das Feedback sich häuft in diese Richtung. Was war bei dir so der Moment, wo du das mitgekriegt hast, weil... Oder war da klar von Anfang an, du hast diesen Anspruch, das zu tun?
Absolut nicht. Und es ist, glaube ich, genauso, wie es jetzt gerade bei dir passiert. Du kriegst plötzlich Feedback und du denkst dir so, oh wow, krass, was das machen kann. Und dann kommt es aber immer wieder und dann wird es stärker und dann wird es mehr und dann fokussierst du dich drauf. Und wie du das machst, du öffnest auch Räume. Du gibst Menschen die Möglichkeit, gesehen zu werden. Und das mache ich auch. Und das macht so viel mit Menschen. Gerade in einer Gesellschaft, die so schnell lebt, ja, du kommst ja gar nicht mehr dazu, dass du eigentlich auf eine Person fokussierst. Wie schön ist das eigentlich jetzt gerade, dass ich dir gegenüber sitzen darf? Einfach so. Wir haben kein Handy und wir reden einfach miteinander. Ohne Ablenkung. Weil einfach alles auf Flugmodus gestellt ist, weil es nur uns zwei jetzt gerade gibt in dem Moment. Und das macht ganz viel mit der Person gegenüber. Von mir beim Fotografieren oder bei dir jetzt beim Podcasten, weil du natürlich wirklich hinhörst. Du siehst den Menschen, du fühlst den Menschen und du öffnest Räume, dass der Mensch sie dann öffnen kann. Und sich zu öffnen macht natürlich ganz viel. Und das, ja.
Heißt für mich, ich darf heute wieder nachreflektieren nach dem Gespräch. Aber das heißt in Wirklichkeit, du hältst die Leute in den Spiegel hin.
Ja.
Das ist ja auch eine Fähigkeit, den Spiegel hinzuhalten.
Ja.
Also über Feedback ist man schon klar, aber wie entwickelt man, das ist ja eine Fähigkeit, die ich ja in Wirklichkeit überall im Leben brauchen kann. Jetzt sind wir da in einem Business-Podcast, aber natürlich, wenn ich jemanden spiegle, wird er Vertrauen aufbauen, wird er natürlich sich auch hoffentlich mir zuwenden. Das muss ja irgendwo entstehen.
Ich habe so über das noch nie nachgedacht, weil dieses, was von diesem Spiegeln, von dem du jetzt sprichst, ist halt dieses, ja, ich spiegel, wenn damit mir wer quasi das Vertrauen schenkt. Was ich meine? Also jetzt nicht
so, man könnte es natürlich auch so negativ, man könnte es natürlich auch so berechnet strategisch sehen, aber ich hätte jetzt den Eindruck gewonnen, dass das ernst meinst.
Nein, eben das meine ich gerade. Das ist genau der Unterschied. Also das ist nicht dieses, ey, ich spiegel denn, damit da mal quasi was gibt, sondern es ist einfach tatsächlich Intuition. Mhm. Das ist einfach in mir drinnen und man muss halt sagen, ich mag Menschen sehr gern. Ich glaube, ja, das ist einmal ein Riesenvorteil, wenn man mit Menschen arbeitet, damit, dass man Menschen mag. Weil wenn du eigentlich nicht mit wem reden willst, dann ist es halt schwierig, wenn du einen Podcast machst zum Beispiel.
Ja, schon.
Weißt, und genauso ist das bei mir. Ich liebe es, Menschen zu zeigen, einfach wirklich, wie eine innere Schönheit ausschaut. Und das muss jetzt nicht Model-Kampagne sein. So, ich spreche jetzt nicht von dem. Das ist egal, ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene sind oder ältere Menschen oder junge Menschen. Es ist völlig egal. Da geht es um eine innere Schönheit, die nach außen gekehrt werden kann. Ja? Und das sollte jetzt auch nicht mega kitschig klingen. Das ist was, wenn ein Mensch bei mir aus dem Studio rausgeht und sagt, hey, ich habe nicht einmal gewusst, dass ich so schön sein kann.
Mhm.
Und das ist einfach, weil sie sehen sie so, wie ich sie sehe.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Und das ist dann, du findest Schönheit in jedem Menschen. In jedem.
Mhm.
Nur die Menschen sehen es selber nicht. Weil einfach dieses Überkritische, dieses Überperfekte, dieses Social Media makellose Leben nicht existiert. Mhm. Und wenn man aber das einfach klar macht, einfach auf irgendeine Art und Weise und sagt, ganz plakativ, ja, da kommt eine Frau zu mir ins Studio und glaubt, sie kann niemals so schön sein wie die Models auf einem Cover, aber die weiß nicht, dass da eine Make-up-Artistin ist, eine, die Haar stylt, eine, die das, wo man das Licht richtig setzt, das perfekte Foto macht und dann wird das nur retuschiert.
Mhm.
Aber das ist nicht im Kopf von Menschen. Die sehen nur dieses perfekte Endergebnis, aber was da alles dazugehört, ist einfach auch nicht klar.
Ja.
Und wenn man das aber zum Beispiel einfach mal, das ist eins von vielen Dingen, aber wenn man das mal erklärt und sagt, hey, schau mal, das bist jetzt aber du, dann reicht es oft schon.
Jetzt, du ein bisschen hast das auch eh anklingen lassen. Ich kenne das von mir selber. Ich stehe auch lieber hinter der Kamera und tue hobbymäßig halt ein bisschen knipsen. Habe jetzt nicht mehr so ein Problem wie früher, dass ich mich vor die Kamera stelle, damit ich halt irgendwie meine Fotos kriege. Aber es ist bei mir zumindest nur ein ungutes Gefühl dabei. Das wird dann auch weniger. Und jetzt konnte ich mir vorstellen, dass das auch ab und zu passiert, dass wer jetzt gerade nicht so gern vor der Linse steht. Und jetzt redest du von innerer Schönheit und von den Menschen so zeigen und du hast aber dort wen stehen, der gerade eigentlich total aus der Komfortzone draußen ist. Was passiert dann?
Das sind meine Lieblingskunden. Absolut, ich liebe das. Weil, ganz ehrlich, es ist auch aus meiner Komfortzone, dass ich jetzt gegenüber von dir sitze. Und was machst du? Du hast vorher ein Gespräch mit mir. Du erklärst mir, was passieren wird. Du sagst mir die Dinge, du nimmst mir die Angst. Sagen wir so. Und das ist genau das Gleiche, was ich mache.
Mhm.
Du führst die Leute durch. Und das muss ich auch machen. Die kommen zu mir ins Studio und wissen ja nicht, was passiert. Ganz viele haben noch nie ein professionelles Fotoshooting gehabt. Ja? Das heißt, ich muss ihnen natürlich die Angst nehmen. Ich erkläre ihnen die Sachen. Ich nehme es einfach mit in my world. Und sobald die Angst geht, kann man mal loslassen.
Mhm.
Und das darf passieren. Dieses Loslassen und dieses auf die Situation einlassen. Und dann am Ende zu merken, wow, ich bin aus meiner Komfortzone gegangen und es hat sich gelohnt.
Man muss dazu sagen, wir sitzen uns gerade wirklich das allererste Mal in unserem Leben gegenüber. Wir kennen uns jetzt so ungefähr eine halbe Stunde.
Mhm.
Und ein Thema, das du vorher nämlich im Vorgespräch angesprochen hast, ist, du bist gerade dabei, ein Buch fertigzustellen mit jemandem und du hast dann unumwunden zugeben, ich könnte all das nicht tun, würde ich mir da keinen dazu nehmen, weil ich habe gewisse Eigenschaften nicht.
Mhm.
Oder du schreibst das nicht zu. Das halte ich für, ich meine, da ist jemand reflektiert und das muss man, gehört auch ein bisschen Mut dazu, jemanden zu sagen, den man gerade kennengelernt hat, wo man sich gleich vor das Mikro setzt und man sowas zugibt. Also ich halte das für Eigenschaft. Wie gehst du damit um, mit den vermeintlichen Schwächen, die man hat? Weil offensichtlich offen, sonst hättest du mir ja nicht erzählt.
Absolut offen. Ich bin absolut pro Fehlerkultur. Ich habe in meinem Leben bis jetzt gelernt, dass eigentlich, wenn die schlechtesten Sachen passieren, dass dann die Besten rauskommen können. Aber es kommt natürlich auf deine Entscheidung davon. Und ich muss mich entschuldigen, manche Sachen fallen mir einfach nur auf Englisch ein. Unsere Familiensprache ist Englisch, aber everything is a choice. Alles ist ein, du triffst immer Entscheidungen und du triffst da Entscheidungen, wie du mit einer Situation umgehst. Und genau auf das kommt es an. Und ja. Fehler gehören dazu. Wenn ich keinen Fehler mache, dann lerne ich nicht. Weil wenn ich immer alles perfekt rennt, wie soll ich mich denn dann verbessern? Und ich finde, gerade über Fehler zu sprechen, nimmt auch Menschen die Angst, selber Fehler zu machen. Weil es gehört einfach dazu. Und das passiert mir ständig. Ich mache ständig Fehler. Ja? Ja. Und ich bin voll dankbar dafür. Manchmal in dem Moment denke ich mir so, hätte ich ein bisschen besser aufpasst oder hätte ich mich da mehr konzentriert. Aber im Endeffekt sind das genau die Dinge, die mich weiterbringen. Und darum sage ich ja natürlich offen damit umgehen. Weil eine Riesenchance.
Eine riesige Chance ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Im Moment ist KI und das Thema Nutzung von KI omnipräsent. Es sind tausende Experten, die auf einmal da sind. Ihr Satz ja auch zu diesem Thema im Buch, geht es ja auch um diese Themen. Und du hast da schon einen gewissen Pionierruf erarbeitet, weil du ja KI auch für die Fotografie nutzt. Und gleichzeitig haben wir jetzt natürlich sehr gut ausgeführt, dass da um einen Menschen geht, dass du die Schönheit der Menschen zeigen möchtest. Und jetzt haben wir dieses Spannungsfeld hin zu dir, ich meine, das heißt künstliche Intelligenz, das heißt, da geht es um nichts Echtes im eigentlichen Sinn. Wie machst du den Knoten auf? Weil es funktioniert ja recht gut bei dir.
Es funktioniert deswegen, weil der Mensch im Fokus bleibt. Und genau um das geht es. Es ist immer bei mir um das gegangen und es geht auch jetzt mit der neuen Technologie darum. Weil es ist nichts anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Nur, dass ich jetzt quasi, also mein Zugang ist, ich nutze KI, um Möglichkeiten zu schaffen, aber nicht, um mich ersetzen zu lassen und auch nicht, um andere Menschen ersetzen zu lassen. Und das muss man einfach wirklich in den Fokus rücken. Und ich verwende quasi KI-generierte Hintergründe, schaue mir dann die Models an, die dann quasi KI-generiert drauf sind, analysiere das Licht und fotografiere dann eine echte Person bei mir im Studio und das wird dann quasi zusammengeführt. Das heißt, es gibt natürlich irrsinnige Möglichkeiten für Fashion-Shoots, für Business-Shoots, dass ich sage, ich brauche jetzt nicht auf Location-Suche gehen. Ich muss jetzt nicht warten, wie das Wetter in Südafrika ist oder wie auch immer. Ich muss nicht mit einer ganzen Crew irgendwo hinfliegen, sondern kann es bei mir im Studio machen. Ist natürlich absoluter Business-Use-Case. Ja? Aber was bleibt, ist der Mensch, den ich wirklich fotografieren darf. Und darum funktioniert das auch so gut, meiner Meinung nach.
Jetzt ist natürlich in allen Branchen Aufruhr, in der Fotografie, klarerweise, weil halt jetzt Menschen wie ich, die halt eher hobbymäßig fotografieren und für Zweck-Content irgendwie eh gerade was rausbringen, halt theoretisch jetzt über KI Produktshots und so weiter machen konnten. Du gehst da bewusst einen offensiven Weg und nimmst das mit rein und sagst, okay, ich schaffe dadurch was Neues. Was ist denn dein Blick in die Glaskugel zu dem Thema? Wo kommen wir denn raus?
Es wird sich 100% verändern. Also das ist, KI ist eine absolut disruptive Technologie. Das müssen wir uns einfach klar machen. Es wird unsere Gesellschaft verändern. Es wird alles verändern. Ich kann nicht sagen, wie. Ich weiß nur das. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist eine Meinung von ganz vielen, die in dem Bereich Pionierarbeit leisten und ich glaube, dass diese Anpassungsfähigkeit das serviert, was uns dann auch helfen kann. Weil natürlich, also wenn eine Veränderung, es verändert sich ja doch eh ständig was. Ja, es verändert sich, ich kann mich noch erinnern, wie Handys rausgekommen sind und dann hat es geheißen, wir brauchen keine Fotografen mehr, weil jetzt kann ja jeder Handyfotos machen. Und genauso wird es mit der KI-Technologie sein, mit generativer KI. Ja, du kannst Sachen generieren, aber es ist die Frage, willst du das? Ja, also wofür will ich es verwenden? Also natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Produkt generiere, ja, wo die keine Seele braucht, dann ist die Frage, macht es was aus? Aber wenn ich jetzt einen Menschen fotografiere oder generiere, dann möchte ich auch rechtlich noch was dazu sagen, aber dann ist halt die Frage, spürt man das oder spürt man es nicht? Ist die meisten wurscht? Oder ist der Person, die quasi das nutzt, dann doch nicht ganz egal. Also Ich glaube, es ist ganz, ganz viel Verantwortung bei uns Menschen jetzt, dass wir uns da wirklich überlegen, wie nutzen wir das, wann nutzen wir das, warum nutzen wir das. Und da müssen wir uns wirklich die Verantwortung uns selber zuschreiben. Und rechtlich gesehen ist halt das nächste Thema, wenn du ein Bild generierst mit einer KI-generierten Person drauf, dann könnte das auch das Recht am eigenen Bild verletzen. Also es gibt ein Recht, wo du quasi, wenn jetzt wer ein Foto von dir macht, kann das jetzt nicht einfach eine Firma nehmen und damit Werbung machen, ohne dass du ein Model-Release unterschreibst oder wie auch immer. Aber wenn das Bild KI-generiert ist und da ist ein Model drauf und es schaut zufällig so aus wie du, könntest du klagen aufs Recht aufs eigene Bild. Das ist eine Grauzone, die jetzt noch nicht ausjudiziert ist, aber in Dänemark ist es jetzt schon soweit. Also in Dänemark kannst du deine eigene Likeliness schützen lassen. Auch deine Stimme, dein Aussehen und so weiter.
Okay, ja, ist tatsächlich was, wo ich, ich habe jetzt mit verschiedenen Branchen auch immer wieder zu tun. Ich war in einer Sprecher-Weiterbildung, wo natürlich die Sprecher jetzt nicht so viel halten von den KI-generierten Stimmen und den Stimmklonen und so weiter. Und ich meine, das wird uns einfach Themen jetzt aufmachen, wo wir halt dann sehen werden, was wird sich durchsetzen. Nur was mir jetzt gekommen ist, wie du das ausgeführt hast, du hast gesagt, es geht ums Gefühl. Und was mich da so ein bisschen durchzuckt hat, unterschätzen wir das Gefühl nicht an vielen Stellen. Ich meine, wir reden jetzt über Business, wir reden über Business Cases, wir reden über Werbefotografie. Da spielt ja jetzt Emotion schon auch immer ein Thema. Im Marketing geht es ja darum, irgendwie Emotion auszulösen. Aber witzigerweise in so einem Produktionsprozess, wie fühlt es sich für uns an, hat jetzt in einer Profiproduktion eher weniger zum Suchen. Gleichzeitig ist so der Ursprung.
Und es geht wieder ganz arg darauf zurück. Ich war jetzt bei einem tollen Event und da haben wirklich KI-Pioniere, Pionierinnen gesprochen und es geht um Intuition, es geht um Seele, es geht um Gefühl. Und dann denkt man so, wow, jetzt, obwohl das so technisch wird, das Ganze, jetzt findet man den Weg zurück. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Gedanke. Und den lebe ich jetzt gerade total. Also das Lustige ist, umso mehr ich mich mit KI befasse, umso mehr gehe ich zurück zum Ursprung. Also mein Sohn ganz viel draußen, so viel wie möglich barfuß, so wenig wie möglich Screentime, weil es einfach alles, wenn man das alles weiß, was da jetzt kommt, dann weiß man, dass wir uns auf uns Menschen, was uns Menschen ausmacht, wieder besinnen müssen. Du wirst am Bild nicht mehr unterscheiden können, ist das echt oder nicht. Es ist vorbei. Ja. Es ist jetzt schon vorbei, aber schauen wir in 3 Monaten, in 5 Monaten, in 5 Jahren, das haben wir ganz woanders. Und wir werden gut darauf vorbereitet, einfach auch, weil sie unser Sehen natürlich daran gewöhnt. Und wir werden es nicht mehr unterscheiden können. Was bleibt uns dann? Es bleibt nur mehr das Gefühl, die Emotion und diese Intuition.
Jetzt bist ja du durchaus gut beschäftigt, wie ich so mitkriege. Du hast davor erzählt, geht schon wieder auf Reisen jetzt dann gleich im Anschluss oder morgen bist du schon wieder unterwegs. Gleichzeitig hast du gesagt, da gibt es noch irgendwie Nachwuchs, der auf seine Kosten kommen soll. Und das ist so ein bisschen der Struggle, den ich so in meiner Unternehmergeschichte ein bisschen gehabt habe, dass ich halt mich da in die Rolle erst sehr mühsam einfinden habe müssen. Wie tust du, dass du das alles unter den Hut bringst?
Es ist natürlich schwierig. Also da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden. Also das ist eine Geschichte, wo man sich einfach überlegen muss. Also du wirst nie allem hundertprozentig gerecht werden. Das ist einfach so. Ich bin eine absolute Perfektionistin und das ist natürlich dann nur ein bisschen schwieriger. Aber ich muss sagen, wir haben es sehr, sehr gut geschafft. Mein Mann ist auch selbstständig und wir haben das so geregelt, dass wir beide sehr, sehr viel Zeit mit unserem Sohn verbringen. Und es war zum Beispiel am Anfang so, dass mein Mann in Karenz gegangen ist und ich habe dann eigentlich relativ bald schon wieder zum Fotografieren angefangen, aber immer nur Halbtage, also immer nur ein paar Stunden. Er ist mit mir mitgefahren mit unserem Sohn, hat mir zum Stillen gegeben, ist dann wieder spazieren gegangen. Ich habe meinen Fotoshoot fertig gemacht und dann sind wir wieder heimgefahren gemeinsam. Und es geht. Es geht natürlich, wenn man sich das richtige Umfeld dafür schafft. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ohne Unterstützung wäre es schwierig gewesen, aber im Endeffekt hat meine Familie, hilft uns, aber wir schaffen sehr, sehr viel auch wir gemeinsam, also mein Mann, mein Sohn und ich, weil ich arbeite halt dann, wenn mein Sohn schlaft oder im Kindergarten ist. Also ich habe am Vormittag meine Arbeitsstunden und wenn er im Bett ist, meine Arbeitsstunden. Und natürlich, also so viel Freizeit habe ich momentan nicht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und das ist oft auch schwierig. Also man muss sich diese Off-Time wirklich bewusst nehmen. Und das ist das, wo ich halt oft struggle. Das ist ganz klar, weil man setzt halt alle anderen Dinge davor und dann kommt man selber. Und dann kommt man aber drauf, hey, wenn ich nicht auf mich selber schaue, dann geht sich aber alles andere rundherum auch nicht aus. Nee. Und das dauert immer und wahrscheinlich kennst du das auch, bis man dann wieder so denkt, okay, wow, jetzt brauche ich wirklich einmal wieder Pause und die nehme ich mir dann auch.
Ich habe da lang gebraucht, dass ich wirklich auch zu Hause sage, Freunde, ich brauche jetzt Pause für mich. Ich habe tatsächlich solche Dinge, ich gehe am Wochenende, am Nachmittag einfach einmal 2 Stunden schlafen, weil es einfach gerade geht. Das aus schlechtem Gewissen gegenüber Frau und Kind. Ich kann ja nicht am Sonntag mit jetzt irgendwie aus dem Familienleben rausnehmen. Naja, wenn der Körper schreit, du bist müde, dann war es vielleicht eine gute Idee zu schlafen. Was sind denn deine Strategien in der Me-Time, damit du irgendwie Energie kriegst?
Ich liebe es zu baden. Also Badewanne hilft mir extrem, draußen sein, also in der Natur sein. Ich liebe es. Und tatsächlich auch Meditation. Also das ist jetzt auch nicht diese perfekte Meditation, wo ich dort sitze. Manchmal schlafe ich dabei ein, weil ich es einfach brauche. Aber ich habe einfach da geführte Meditationen, die ich mache und die mich wirklich auch überholen. Wo ich wirklich versuche, im Moment wirklich nur in dem Moment zu sein. Und genauso im Wald, genauso am Strand, weil, wie gesagt, mein Mann ist aus Aruba. Und wir schauen auch, dass wir im Winter dieser Kälte entfliehen und sind halt dann immer 2 Monate circa dort. Und das ist halt eine Zeit, wo ich weiß, da komme ich richtig runter. Und das hilft mir jedes Jahr dann, weil das ist halt die Zeit, wo bei mir eh weniger Jobs sind. Prinzipiell, weil wer bucht Business-Shoots, weil ich mache natürlich ganz viel Business, Corporate und so in dem Bereich. Und ich meine, du weißt, ab Mitte Dezember bis Ende Jänner ist so eine Zeit, tot. Und das war ganz arg, so die ersten paar Jahre, wo ich mir so, oh mein Gott, ich habe keine Jobs mehr. Ich kriege keine Jobs mehr, muss wieder arbeiten gehen in ein Büro oder sonst was. Also wirklich Ängste. Und dann irgendwann sagt mein Mann zu mir, Ines, das ist jedes Jahr das Gleiche. Ab Mitte Februar geht es wieder voll los. Nimm die Zeit, die du hast, und erhol dich, ja, ohne dass du da die ganze Zeit Sorgen machst, weil es kommt eh dann wieder. Und dann musst du aber wieder voll da sein. Und wenn du aber die Off-Time, also diese Quality-Time nimmst und da dann nur Sorgen machst, das bringt dir ja auch nichts. Ja. Aber das sind halt Lernprozesse, was wir eben vorher schon besprochen haben. Das weißt du halt nicht in die ersten paar Jahre. Jetzt mache ich das dann doch schon eine Zeit und dann merkst du halt, ja, okay, das ist meine Zeit, die kann ich mir nehmen. Und da sind wir bei der Oma, also bei der anderen Oma natürlich, also bei der Mama von meinem Mann und da können wir wohnen und dann sind wir dort in der Karibik am Strand und genießen die Zeit zu dritt und mit Freunden und Familie und das hilft sehr natürlich.
Grenzenloser Neid. Im Überwintern ist ja seit Jahren ein Thema, aber das
kommt uns
mag
besuchen.
Nicht zu viel versprechen, zum Schluss steht da.
Ja, sage ich das sonst nicht.
Du gibst ja schon auch das eine oder andere Interview, beziehungsweise wirst viel gefragt. Gibt's was du denkst, irgendwie würde ich mir wünschen, dass ich das einmal gefragt werde und irgendwie stellt mir die Frage keiner.
Puh, du stößt mir Fragen.
Ja.
Nein. Also, es ist jeder Mensch, mit dem ich mich unterhalte, so anders, dass einfach auch die Fragen anders kommen und einfach jetzt so Dinge, wie du mir eben vorher erzählt hast, in welche Richtung dass du arbeitest, da habe ich gewusst, da kommen die richtigen Fragen. Weißt du, was ich meine? Und da kommen natürlich andere Fragen, als wer andere die stellen würde und das finde ich einfach so schön. Das ist, was ich da vorher schon gesagt habe, ich bereite mich eigentlich gar nicht so drauf vor und ich überlege gar nicht zu viel und befasse mich damit, sondern lasse das wirklich passieren und einfach schauen, dass ich in diesen Flow-State mit dir komme und wie gesagt, dann kommen schon die richtigen Antworten und Fragen wenn ein Fehler passiert, was haben wir vorher gesagt?
Genau.
Fehlerkultur.
Oder wir schneiden es.
Oder wir schneiden es. Ist auch eine Möglichkeit.
Was soll denn überbleiben von unserem Gespräch? Was ist das, was du denkst, wenn das eine Ding jetzt irgendwie da bleibt, weil wir haben ja schon thematisch jetzt einen weiten Weg hinter uns gelegt. Mhm. Was ist denn das eine Ding, das überbleiben soll?
Dankbarkeit.
Mhm.
Für das, was wir erleben dürfen. Das ist, glaube ich, das, was für mich alles ausmacht. Ich bin einmal in einem Interview gefragt worden, was meine Superpower ist.
Ja.
Und ich glaube, dass das Dankbarkeit ist. Weil es einfach, wenn man sich umschaut, was wir haben dürfen, was wir erleben dürfen. Und wie gesagt, auch wenn es nicht immer rosig ist, es ist ganz was Besonderes.
Das lassen wir genauso stehen. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.